ich darf alle hier herzlich begrüßen, die wenigen, die hier sind und auch die all die anderen, die vor dem Bildschirm sitzen. Victor, Beate, ich habe denen versprochen, dass ich zuwinke und sie grüße. Aber auch alle anderen, die jetzt sitzen und sich einfach darauf freuen, das Wort Gottes zu hören. Ja, es ist etwas Besonderes, dass wir uns immer noch treffen dürfen. Und auch wenn in diesem Kreis, trotzdem gemeinsam das Wort Gottes hören und zusammen beten. Das ist wirklich etwas Besonderes in dieser Zeit. Heute wird in einigen Ländern der Welt ein besonderer Tag gefeiert. Tag des Sieges, an den denken einige. Muttertag denken die anderen. Ich denke eher an den Tag des Sieges, und zwar Jesus hat Tod besiegt. Nicht unbedingt an diesem Tag, aber für mich grundlegend. Und das ist das, was mich motiviert, immer wieder auf die Kanzel zu gehen, das Wort Gottes zu predigen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und zu sagen, hey Leute, Jesus hat alles getan. Du darfst dich echt freuen, weil Jesus alles getan hat. Liebe Geschwister, ich möchte heute meine vielleicht letzte Predigt an euch richten. Und der Text dieser Bibelstelle, Worte des Professors Paulus, haben mich in den letzten Tagen sehr bewegt und mir kaum Ruhe gelassen. Eine Bibelstelle, die viele von euch kennen und viele von euch lieben. Eine Bibelstelle, die an bestimmte Christen damals gerichtet worden ist, an eine bestimmte Stadt und dann in der Umgebung überall verteilt worden ist. Und die Menschen haben sich gefreut darüber, was Paulus denen berichtet hat. Damals klangen diese Worte sehr vertraut. Die wussten damit, was anzufangen. Die wussten, was Paulus damit meint. Sie wussten, weil sie das lebten. Sie haben das in ihren Herzen gehabt, weil sie in einer Erwartungshaltung gelebt haben, weil sie in einer Naherwartung gelebt haben. Aber andererseits haben diese Worte die Menschen auch ein wenig aufgescheucht, zum Nachdenken gebracht, sie ein bisschen aufgerüttelt, weil es wirklich an die Substanz ging, in Achtung versetzt, sodass die Menschen angefangen haben, auf ihr Leben zu achten, auf ihre Lebensführung zu achten, denn das hatte etwas mit ihrer Zukunft zu tun. Heute sind diese Kriterien leider so ein bisschen abhanden gekommen. Man achtet weniger darauf, wie man lebt, wie man sich gibt, auch in christlichen Kreisen leider. Vieles ist verloren gegangen und man achtet nicht mehr so darauf und man lebt nicht in dieser Naherwartungshaltung. Klar, man predigt darüber, immer wieder, auch ich, dass Jesus wiederkommen wird. Aber wir sind in einer eher passiven Haltung mittlerweile angelangt, sodass wenige, ich will nicht sagen alle, aber wenige Jesus wirklich erwarten würden. So wie Manfred Siebald mal in seinem Lied mal singt, wir beten laut, Herr, komm doch wieder, und denken leise, jetzt noch nicht. Ziellosigkeit, fehlender Sinn für Verantwortung, sie kennzeichnen unsere heutige Gesellschaft. Und wenn wir so in dem 2. Timotheus einmal lesen, was Paulus damals an Timotheus gesagt hat, wie die Gesellschaft ist, werden wir merken, hey, heute ist das Gleiche. 2. Timotheus Kapitel 3 von Anfang an. Es hat sich nichts verändert, es hat sich eher ja, verschlechtert. Und das ist nicht erst, seit wir die Pandemie haben oder sonst irgendwas. Man schiebt so gerne alles auf Corona. Ja? Seit Corona ist das so. Seit Corona benehmen sich die Jugendlichen so. Nein, das war schon vor der Pandemie so. Warum? Weil die Sünde in der Welt ist, weil die Sünde im Menschen herrscht. Es ist eine Entwicklung, die schon lange andauert. Perspektivlosigkeit greift in allen Generationen durch und man macht sehr viele auch in Gemeinden dienstunfähig. Und man hört und spricht sehr viel von Burnout. Viele sind ausgebrannt und viele, die überhaupt nie gebrannt haben, sind auf einmal ausgebrannt. Die fragen mich, wann hast du das geschafft, denn auszubrennen, wenn du noch nie gebrannt hast? Aber es gibt auch solche. Man hat das Ziel aus den Augen verloren. Und eine ganz wichtige Sache vergessen, von der Paulus diesen Leuten in dieser Gemeinde schreibt. Paulus hatte das auch gemerkt. Und den Geschwistern dieser Gemeinde auch bekannt, hey Leute, ich weiß, auch ich kann es von mir sagen, ich habe das Ziel noch nicht erreicht, aber ich vergesse alles, was dahinter war und strebe mich nach diesem einen Ziel. Darauf, auf dieses Ziel richte ich mich aus und ich möchte es erreichen. Und ich will dich heute motivieren, dich ermutigen, dieses eine Ziel wieder ins Auge zu fassen und dir selber zu fragen, habe ich noch ein Ziel vor meinem Auge? Ich möchte, dass du dich selber diese Frage stellst, ob du dich auf dem richtigen Weg befindest, das zu diesem einem Ziel führt. Ich möchte eine Bibelstelle lesen, eine längere. Wer die Bibel mit hat, schlagt bitte auf Philipper Kapitel 3. Brief an die Philipper Kapitel 3 und all die, die vor dem Bildschirm sitzen, dürfen auch die Bibel aufschlagen oder eine App, was auch immer, Philipper 3, Verse 12 bis 21. Ich will nicht behaupten, das Ziel schon erreicht zu haben oder schon vollkommen zu sein, doch ich strebe danach, das alles zu ergreifen, nachdem auch Christus von mir Besitz ergriffen hat. Nein, ich bilde mir nicht ein, es schon geschafft zu haben, liebe Geschwister, aber eins steht fest. Ich vergesse das Vergangene und schaue auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel zu, um den Siegespreis in Händen zu halten. Denn nach oben hat Gott uns durch Jesus Christus berufen. Und zu allem Vollkommenen sage ich, lasst uns das bedenken. Doch wenn ihr in irgendeinem Punkt anderer Meinung seid, wird Gott euch auch darüber Klarheit geben. Auf jeden Fall sollen wir festhalten, was wir schon erreicht haben. Nehmt mich als Vorbild, Geschwister, und lernt auch von denen, die unserem Beispiel folgen. Denn es gibt viele, von denen ich euch schon oft gewarnt habe und jetzt auch unter Tränen wiederholen muss. Durch ihr Verhalten zeigen sie, dass sie Feinde vom Kreuz des Christus sind. Sie werden im Verderben enden, denn ihr Bauch ist ihr Gott und sie sind stolz auf das, was ihre Schande ist. Sie denken nur an die irdischen Dinge. Doch wir haben unser Bürgerrecht im Himmel. Von dort her erwarten wir auch unseren Retter und Herrn Jesus Christus. Er wird unseren armseligen, vergänglichen Leib verwandeln, sodass er dann seinen verherrlichten Körper entsprechen wird. Das geschieht mit der Kraft, in der er sich alle Dinge unterwerfen kann. Ganz ehrlich, gewaltige Worte. Motivation, Zielausrichtung, richtende Worte, ernste Worte, aber auch Worte mit einer Perspektive ohnegleichen. Gewaltig. Ich möchte drei Punkte, drei Gedanken euch heute weitergeben, mit in die nächste Arbeitswoche. Mein erster Gedanke, mein erster Punkt ist Ziel kennen. Ziel kennen. Paulus hat ein Ziel in seinem Leben. Das hat er schon immer gehabt. Paulus war ein Mensch, der war meiner Meinung nach der zielstrebigste Mensch überhaupt. So einen Menschen wie Paulus gab es meiner Meinung nach nie. Er hatte ein Ziel und das hat er immer verfolgt. Für seine Religion, für die Tradition und für das Gesetz wollte er ja nicht weniger als alles tun. Er ging dabei auch über Leichen. Denn die Bewahrung und Schutz des Buchstabens des Gesetzes, für das er lebte, war für ihn das höchste und das wichtigste Ziel überhaupt. Dafür brannte er. Also, wenn er irgendwann müde geworden wäre, dann könnte man sagen, er hat Burnout. Weil er brannte. Er brannte wirklich für seinen Gott, für Elohim. Und er jagte ihnen nach. Er jagte diesen Menschen unaufhörlich nach. Ging zu den Priestern, holte sich die Schreiben dazu, das ihm erlaubt, Menschen ins Gefängnis zu stecken, die an Jesus Christus glauben. Ziel vor Augen. Und diesem Ziel nachlaufen. Paulus. Nein, Saulus. Und dieser Saulus, er lief diesem Ziel hinterher. Jagte und setzte in Gefängnis und ließ die Menschen töten. Der Name Saulus war bei Christen sehr gefürchtet. Alle hatten Angst vor ihm. Wirklich, wenn jemand Saulus hört und dann, oh, was passiert, die Gemeinde wird verfolgt. Und jetzt müsst ihr euch Folgendes vorstellen, er war sowas wie BND, CIA, FBI, so Geheimdienst der Pharisäer. Er hatte die Macht, wirklich etwas zu tun, wovor alle Christen Angst hatten. Und jetzt stellt euch folgende Situation vor. Gott erscheint einem Mann, Ananias, und sagt ihm, Herr Ananias, Saulus betet, geh bitte zu ihm und leg die Hände auf. Seine Reaktion, oh,
Gott, nee. Das ist doch derjenige, der die Macht hat, die Christen ins Gefängnis zu setzen. Heißt, wir Christen widersetzen uns Gottes Befehlen auch oft, weil wir ja Angst irgendwo im Nacken haben. Und so auch Ananias. Er wusste von diesem Saulus, der die Macht und die Befähigung hatte und auch schwarz auf weiß oder damals auf vielleicht vergilbten Papyrus. Er darf den Christen antun, was er will, Gefängnis stecken und so weiter. Und Ananias hat Angst. Gott überredet den Ananias. Ananias geht zum Saulus, legt ihm die Hände. Aber erst nachdem Gott sagt ihm, er wird für den Glauben leiden. Vielleicht hat das ihn motiviert, auch endlich mal wird auch der mal leiden. Und er geht dann zu Saulus, ich weiß es nicht. Aber Fakt ist, Saulus hat ein Ziel. Und er ist diesem Ziel immer wieder gefolgt. Er tat alles dafür, um es zu erreichen. Die Begegnung des Saulus mit Jesus Christus veränderte nicht nur sein Leben und nicht nur seinen Namen in Paulus, sondern auch seine Zielsetzung. Aus Saulus wurde Paulus und damit war Jesus nicht am Ende dieser wunderbaren, gewaltigen Verwandlung. Er wurde zu einem Bruder Paulus, schreibt Petrus von ihm. Er wurde zu einem Botschafter des Herrn, zu den Heiden Abgesandter. Krass. Mörder wird zum Lebensretter. Gewaltig. Paulus, wie dieser nun heißt, bekommt eine Zielausrichtung. Er bekommt ein neues Ziel. Neue Aufgabe. Und er hat weiterhin verfolgt. Er hat jetzt nicht mehr nur Christen verfolgt, er hat jetzt alle Menschen verfolgt. Und zwar mit der lebensrettenden Botschaft, lasst euch versöhnen mit Gott. Er wurde zu einem Himmelsdiplomaten, zu einem Botschafter an Christi Stadt, 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir nun Botschafter, schreibt dann die Korinther, für Christus. Und es ist Gott, der durch uns mahnt. Wir bitten im Auftrag von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Paulus ist sich seines Auftrages bewusst und läuft sein Leben dem Ziel entgegen. Und dabei sagt er ganz klar und deutlich, haben wir gelesen, dass er das Ziel noch nicht erreicht hat. Er will gar nicht behaupten, dass er es erreicht hat oder dass er vollkommen sei. Das will er gar nicht behaupten. Aber was ganz genau, ganz deutlich, er strebt diesen Dingen nach. Er strebt danach, es zu erreichen, es zu ergreifen. Das ist sein Ziel. Ich möchte es ergreifen. Ich habe ein Ziel und möchte es ergreifen. Seine Sinnesänderung hat ihm die Augen geöffnet. Er hat ein Leben vor sich gesehen, das sich zu leben lohnt. Und er geht diesem Ziel nach. Paulus erkannte, wie nichtig und wie wertlos das Leben, das irdische Leben ist und wie wichtig es ist, Jesus anzugehören. Ihm wird immer wieder bewusster und noch mehr bewusster, dass neben Jesus Christus alles um ihn herum an Wert verliert, dass alles nichts zu bedeuten hat. Nur Jesus ist in seinem Leben als Sinnerfüllung wahrnehmbar und auch zielführend. Und er strebt, das alles zu erreichen, schreibt er den Philippern. Was ist das, was er erreichen möchte? Was ist sein Ziel, das er noch nicht als erreicht hier benennt? Das wird uns in seinem Statement davor in gleichem Kapitel sehr deutlich beschrieben. In seinem Gedankengang folgend merken wir, dass Paulus Ziel ist, bei Jesus Christus zu sein. Seine erste Begegnung mit Jesus Christus, damals auf dem Weg, als er Christen verfolgte, als er Christen festnehmen wollte, die hatten durstig danach gemacht, diese Gemeinschaft mit Jesus weiterhin zu haben. Er hat die Herrlichkeit Gottes gesehen, er hat Jesus gesehen, den verherrlichten Christus. Und jetzt möchte er wirklich um alles auf der Welt bei diesem Jesus zu sein. Wo willst du sein? Bist du genauso durstig nach der Gemeinschaft mit Jesus Christus? So wie Paulus sagt, das ist mein Ziel, bei Jesus zu sein. Ich wünsche mir so sehr. So schreibt er kurz zuvor Folgendes an die Philipper, Kapitel 3, 8 bis 11. Ja, wirklich, alles andere erscheint mir wertlos, wenn ich es mit dem unschätzbaren Gewinn vergleiche, Jesus Christus als meinen Herrn kennen zu dürfen. Durch ihn habe ich alles andere verloren und betrachte es auch als Dreck. Nur er besitzt Wert für mich. Und zu ihm möchte ich um jeden Preis gehören. Und deshalb vertraue ich nicht mehr auf meine Gerechtigkeit, die aus dem Befolgen des Gesetzes kam, sondern auf die Gerechtigkeit, die ich durch den Glauben an Christus habe. Auf die Gerechtigkeit, die von Gott kommt, von dem Glaubenden zugesprochen wird. Ich möchte nichts anderes mehr kennen als Christus und ich will die mächtige Kraft, die ihn aus den Toten auferstehen ließ, an meinem eigenen Leib erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden und in ihm zu sterben und dann auch unter denen zu sein, die aus den Toten heraus auferstehen werden. Paulus ist nicht lebensmüde. Das muss man dann klarstellen. Vielleicht müde, so zu leben in dieser sündigen Welt, aber er ist nicht lebensmüde, wie er hier behauptet, sondern er ist durstig danach, ein Leben mit Jesus Christus zu leben. Das ist sein Ziel, das ist sein höchster Wunsch. Er möchte mit diesem ewigen Jesus leben. Und natürlich kann er noch nicht behaupten, er hat das Ziel erreicht, weil er ja noch am Leben ist. Er wünscht sich, tot zu sein und auferstanden zu sein, um den verherrlichten Leib wie Jesus zu haben. Gleichgestellt mit denen, die schon tot sind und auferstehen werden, sagt er hier. Aber er ist ja noch nicht tot und noch nicht auferstanden, deswegen hat er sein Ziel noch nicht erreicht. Aber er strebt diesem Ziel nach, bei und mit Jesus zu sein. Und er ist weit weg von der Einbildung, es geschafft zu haben, sagt er den Philippern. Aber, da kommt immer dieses Aber, da muss man immer aufmerksam sein, wenn in der Bibel ein Aber vorkommt. Das habe ich Jugendlichen vor kurzem gesagt. Ein Aber sagt uns immer, pass auf, da ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Aber ich vergesse, was hinter mir ist. Wenn ich ein Ziel habe, aber immer daran denke, was hinter mir ist, werde ich das Ziel kaum erreichen. Oder auf Umwegen oder irgendwann vielleicht einen Unfall bauen. Immer in den Rückspiegel zu schauen, wissen die Autofahrer, führt unweigerlich dazu, dass man einen Unfall baut. Paulus sagt, hatte keinen Führerschein, kein Auto. Ich vergesse, was hinter mir ist. Ich schaue nicht in den Rückspiegel. Ich schaue auf das Ziel. Ich schaue auf Jesus. Ich schaue nach vorne. Im Bilde des Sportlers zu sprechen, das macht ja auch Paulus immer wieder. Ich laufe auf das Ziel zu und sehe mich schon mit einem Siegeskranz vorne stehen. Zielstrebigkeit. Das ist ein Kennzeichen von diesem Paulus. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir genauso zielstrebig wie Paulus sind oder werden. Warum war er so zielstrebig? Warum hat er das so gesagt? Aufgrund einer wichtigen Tatsache, die wir im Vers 14 im zweiten Abschnitt lesen, Philipper 3, 14b. Denn nach oben hat Gott uns durch Jesus Christus berufen. Interessante Berufung. Zu was und wohin bist du berufen? Paulus sagt, denn nach oben hat Gott uns durch Jesus Christus berufen. Kurz ein Exkurs, wenn ihr in der Bibel mal lest und ihr merkt, dass es nach oben geht, werdet ihr immer merken, es geht nach Jerusalem. Immer nach oben nach Jerusalem. Geht immer zum Heiligtum, zum Allerheiligsten, zu Gott, zu seiner Herrlichkeit. Wenn ihr dann lest irgendwann, es geht abwärts, sondern nach unten, wo ist man dann? In Jericho meistens, irgendwo da, wo die Sünde ist. Immer bergab. Und bei vielen ist es im Leben so, dass man eher nach Jericho geht, wo Casinos offen stehen und man keinen negativen Test vorzeigen muss. Und kaum einer geht nach oben. Es hat auch etwas mit Anstrengung zu tun. Radelt mal 700 Höhenmeter auf 1,5 Kilometer hoch. Wird anstrengend. Braucht man Seile vielleicht, um hochzuklettern. Möchte keiner. Paulus sagt, denn nach oben hat Gott uns durch Jesus Christus berufen. Was weißt du um deine Berufung, wohin du berufen worden bist, zu was? Ich möchte heute ganz klar fragen, was hält dich davon ab, ganz Jesus zu gehören? So wie Paulus. Hast du genauso viel
Bock auf die Ewigkeit, wie Paulus es hatte. Dass er sagte, es ist mein Ziel. Mein Ziel ist, bei Jesus zu sein. Und ich habe richtig so viel Bock darauf, bei Jesus zu sein. Ich habe es noch nicht erreicht, aber das Ziel ist gesteckt. Das will ich erreichen. Wenn dir diese Tatsache bewusst ist, was machst du mit diesem Wissen? Und ich wünsche mir so sehr, dass jeder, der hier sitzt und vor dem Bildschirm und der später hören wird, dass du dir die Frage stellst und begreifen magst, was es bedeutet, nach oben berufen zu sein. Denn es ist etwas ganz Hohes, ganz Wichtiges und etwas Lebenveränderndes, wenn man weiß, zu was und wohin man berufen ist. Mein zweiter Punkt, mein zweiter Gedanke, Bürgerrecht besitzen. Ziel kennen, also etwas kennen und das zweite ist besitzen, Bürgerrecht besitzen. Das Wissen meiner Berufung stellt dann auch die Frage nach der Zugehörigkeit. Wenn ich berufen werde, dann muss ich ja irgendwo zu irgendjemandem dazugehören. Frage nach, wo bin ich zu Hause und wo bin ich am Ziel? Und als Kind wünschte ich mir nichts sehnlicher, als nach Deutschland in das Land meiner Vorfahren zu kommen. Und unser allabendliches Gebet war immer, lieber Heiland, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme und nach Deutschland. Das war unser Gebet als Kind. Wenn man jetzt so nachdenkt, lächelt mal darüber. Aber ich wollte dazugehören. Ich wollte als Deutscher in Deutschland sein. Das war mein Gebet. Gott hat das Gebet erhört. Wir waren zwei Bürger des Landes Kasachstan. Meine Eltern besaßen da Bürgerrechte, wollten aber in das Land ihrer Vorfahren abreisen, auswandern. Warum? Ging es ihnen da nicht gut? Ging es denen schlecht? Nein, wir hatten dort zu damaliger Zeit alles gehabt. Meine Eltern haben alles erreicht, alles Mögliche, was sie erreichen konnten. Wirtschaftlich ging uns gut, finanziell mussten wir nicht klagen. Und gesellschaftlich, mein Vater, meine Mutter, die waren in dem ganz großen Dorf, wo wir gelebt haben, sehr anerkannt und hoch angesehen. Und ja, wir hatten dort eine christliche Gemeinde gehabt, die wir ab und zu besucht haben, meistens zu den Feiertagen. Wir hatten alles. Und doch zog es uns nach Deutschland, nach Hause, wie wir es immer gesagt haben, weil wir Deutsche sind. Paulus wurde von Jesus Christus ergriffen und gezogen. Warum? Weil er ein Jude war? Nein, weil er ein Christ wurde. Weil er ein Geretteter, ein Versöhnter mit Gott wurde. Und die Veränderung seines Lebens, seiner Bestimmung, ja, seiner Zugehörigkeit hat dazu geführt, dass er nach oben strebender Mensch geworden ist. Das war seine Berufung. Weil er sich jetzt nicht als Jude fühlte, sondern als Kind Gottes. Und das schreibt er auch den Römern immer wieder. Sein römisches Bürgerrecht hat er zwar schon sehr genutzt, das kennen wir aus der Apostelgeschichte, wo er dann irgendwann sagte, ja, ich habe das römische Bürgerrecht. Ja, aber er hatte das himmlische Bürgerrecht und wollte diesen auch in vollen Zügen genießen. Und er sagt, wir haben unser Bürgerrecht im Himmel und von dort her erwarten wir auch unseren Retter und Herrn Jesus Christus. Unsere Bestimmung, meine Bestimmung ist Himmel, nicht Deutschland. Ich freue mich und bin Gott dankbar, dass ich hier leben darf und die Segnungen genießen darf. Aber meine Bestimmung ist der Himmel. Das ist hier nur eine Zwischenstation. Früher gab es Menschen, die dachten, wenn sie nicht zu Israel gehören, dass sie weniger wert sind. Kein israelisches Bürgerrecht bedeutete, keine Rechte an Segnungen und Bündnissen der Verheißungen zu haben. Der einzige Weg war, ein Proselyt zu werden. Ja, als Nicht-Jude ein Proselyt zu werden. Und Paulus fasst das so in die Worte an die Epheser zusammen und schreibt ihnen, als eine andere Stadt, andere Christen, andere Gemeinde, Epheser 2, Vers 12, ihr wart damals von Christus getrennt, vom Bürgerrecht Israels ausgeschlossen und standet den Bündnissen Gottes und den damit verbundenen Zusagen als Fremde gegenüber. Ihr hattet keine Hoffnung, ihr lebtet ohne Gott in der Welt. So nach der Devise, ihr habt das Recht, ohne eine bestimmte Zugehörigkeit keine
Möglichkeit, aber ihr habt das Recht, das so in Anspruch zu nehmen. Und so lebt ihr ohne Gott, weil ohne der israelischen Bürgerschaft oder Bürgerrechts könnt ihr das und so nicht genießen. Doch diesen Zustand hat Jesus Christus durch sein Kommen in dieser Welt alles auf den Kopf gestellt. Und so schreibt er weiter an die gleichen Geschwister in Ephesus, in demselben Kapitel, Vers 17, 19. So ist er gekommen, also Jesus, und hat euch, den Fernstehenden, die gute Nachricht von Frieden gebracht und den Nahestehenden ebenso. Denn durch ihn haben wir beide in einem Geist freien Zugang zum Vater. Zugehörigkeit. So seid ihr also keine Fremden mehr, geduldete Ausländer, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und gehört zur Familie Gottes. Wow, gewaltig. Wisst ihr, was wir hier auf der Erde sind als Christen? Ausländer. Denn unser Bürgerrecht ist wo? Im Himmel. Das ist unsere Berufung. Wir sind Himmelsbürger. Und nach der Bekehrung haben wir diese Bürgerschaft bekommen. Wir haben unser Bürgerrecht im Himmel. Und das schreibt Paulus ausgerechnet an die Philipper, die das römische Recht besaßen, stolz darauf waren. Ja, ihr Bürgerrecht ist im Himmel. Sie waren so stolz darauf, römischen Bürger zu sein, weil sie auch aushändigten und zeigten, wir sind römische Bürger, uns kann nichts passieren. Genauso wie Paulus es getan hat. Sie konnten sich viel darauf einbilden, weil jeder bestimmte Privilegien als römischer Bürger genossen hat. Wenn man Geld hat und das Bürgerrecht nicht hatte, konnte man sich das Ganze kaufen. Why not? Was kostet die Welt? Ein Hauptmann sagte mal dem Paulus, du, ich habe das Bürgerrecht wirklich für viel Geld gekauft. Ja, ich wollte ein Bürger des Römischen Reiches sein. Paulus hat ihm entgegnet, weißt du was? Und ich habe das Bürgerrecht seit der Geburt an. Da war der Hauptmann paff. Es war also etwas Wichtiges in damaliger Gesellschaft. Und sie waren stolz darauf, römische Bürger zu sein. Und nun schreibt Paulus etwas von der anderen Möglichkeit, Bürger zu sein, eine himmlische Bürger zu sein. Und Menschen wollten dieses Bürgerrecht besitzen und glaubten an Jesus Christus. Sie vertrauten Jesus an, auch wenn dieses oft auch den Tod bedeutete. Und sie wechselten in das Land, wovon sie nun Bürger waren. Sie wechselten in den Himmel. Das ist das Ziel, von dem Paulus schreibt. Bei Jesus zu sein, Bürger zu sein. In seiner Herrlichkeit zu sein. Bürgerrecht zu besitzen. Ziel kennen, Bürgerrecht zu besitzen. Mein dritter Gedanke, wie erreiche ich diese Herrlichkeit? Wenn ich das Ziel kenne, Bürgerrecht besitzen, wie erreiche ich diese Herrlichkeit, dieses Land, für das ich schon jetzt das Bürgerrecht besitze? Als jemand, der hier, wie Petrus zum Beispiel in 1. Petrus 2, Vers 11 sagt, ein Fremder und Ausländer ist, also keine Bürgerrechte hier auf der Erde besitzt, wie erreiche ich die Herrlichkeit? Herrlichkeit erreichen, mein dritter und letzter Gedanke. Erdenbürger zu sein und dabei die Rechte eines Himmelsbürgers zu besitzen, ist schon echt krass. Ja, doppelte Bürgerschaft, Staatsbürgerschaft quasi. Ja, ich darf hier leben als Erdenbürger, aber ich besitze jetzt schon das Himmelsbürgerrecht. Es ist quasi eine Superkraft, wie eine Eigenschaft, die ich nicht öffentlich zeigen kann, aber davon weiß. Ich weiß, dass ich himmlischer Bürger bin und das kann mir keiner nehmen. Dieses Wissen macht mich zu einem besonderen Menschen. Inwieweit? Inwiefern? Als Erdenbürger mit Bürgerrecht im Himmel habe ich eine besondere Verantwortung, habe ich eine besondere Aufgabe. Und Gott hat mir etwas Wichtiges anvertraut, um seine Berufung mir gegeben, mich auf einen Weg gestellt, um den Menschen von dieser Möglichkeit zu sagen. Ich muss Verantwortung übernehmen, für mich selber in erster Linie. Ich bin Tempel des Heiligen Geistes. Wie trage ich die Verantwortung? Gott gab mir die Verantwortung für die Menschen um mich herum. Das Evangelium weiterzutragen, Vorbild zu sein, Evangelisation und so weiter. Verantwortung für die Umwelt und alles, was dazugehört. Und das hat nichts mit der grünen Politik zu tun, um Gottes Willen. Gott hat uns von Anfang an die Verantwortung für die Umwelt, für Natur, für Tiere übertragen. Als Christ übernehme ich die Verantwortung, weil ich ein Bürger des Himmels bin, mit dem Recht, hier eine Weile zu leben, eine Weile hier zu sein. Doch es geht ja uns um das Erreichen der Herrlichkeit, um das Erreichen des Himmels. Wie geht das? Mit dem Glauben an Jesus Christus wird man von der Sünde, von der Schuld der Sünde freigesprochen. Man wird befreit, frei, sauber gewaschen, wie auch immer. Und in diesem Moment vollzieht Gott ein besonderes Wunder an und in uns. Aus einem Sünder wird ein Heiliger. Kann sich kaum einer vorstellen, wie das funktioniert. Einer, der zutiefst sündig war, ist nun in Gottes Augen heilig. Allein durch den Glauben an Jesus Christus und sein stellvertretendes Sterben am Kreuz abseits der Stadt Jerusalem. Man wird heilig gesprochen. Und mit dieser Verwandlung, mit dieser Veränderung werden uns Dinge gegeben, von denen keiner von uns nicht mal zu träumen gewagt hat. Epheser Kapitel 1, Verse 3 und weitere Verse. Ich werde es euch jetzt nicht vorlesen. Lest das mal in Ruhe heute durch, was auf euer Lebenskonto alles plus geschrieben worden ist an dem Tag eurer Bekehrung, Wiedergeburt. Es wurde dir geschenkt. Hast du es verdient? Ich nicht. Gott gab es einfach so. Einfach so, weil Jesus dich liebt und weil er sein Wort hält. Du wirst versiegelt mit dem Heiligen Geist und dieser erfüllt dich und leitet dich, wenn du es zulässt. Wenn du ihm erlaubst, in dein Leben einzugreifen. Und ich habe immer wieder schon gesagt, und diesen Satz habe ich von jemand anderem übernommen. Gott, Jesus Christus ist ein Gentleman. Er wird nicht gewaltig in dein Leben hineinstürzen und alles verändern, wie er es will. Nein, er fragt nach. Und wenn du ihm erlaubst, kann er dich verändern und kann dich zu einem besseren Menschen machen. Jesus ist ein Gentleman. Und mit dieser Verwandlung bekommst du automatisch das Bürgerrecht des Himmels. Krass, oder? Gewaltig. Du bist zwar nicht sofort dort, aber die kann es keiner mehr nehmen. Du bist Gottes Kind und somit ein Erbberechtigter und ein Bürger seines Landes, Bürger seiner Stadt. Das in Kürze, wie so etwas geschieht. Und jetzt kommt das Schwierige. Und da sagt selten jemand. Das Leben mit Jesus Christus ist nicht immer Freude, Frieden, Eierkuchen. Das Leben mit Gott, mit Jesus Christus, ist nicht immer einfach. Ein Leben als Nachfolger des Herrn Jesus Christus kann auch bedeuten, dass man Entbehrungen erlebt, Verfolgungen erlebt. Und in vielen Fällen, das kennen wir von vielen Christen, auch den Tod nach sich zieht, weil man sich zu Jesus bekennt. Das haben wir auch mit Jugendlichen im letzten Jugendkreis durch die Kirchengeschichte auch gelernt. Dass Menschen, die sich zu Jesus gestellt haben, die sich auf Jesus verwiesen haben und gesagt haben, wir glauben an Jesus Christus, dass sie umgebracht wurden, allein aufgrund ihres Glaubens. Wer sagt, dass der Glaube an Jesus Christus uns von allen Sorgen, von allen Entbehrungen, von allen Problemen befreien wird, ist schlicht und einfach ein Lügner. Das hat Jesus nie versprochen. Was er versprochen hat, ist die Vergebung der Sünden und das ewige Leben für alle Gläubigen. Und das ist ein wunderbares Geschenk, das kann man nicht richtig in Worte fassen. Und unsere Aufgabe ist hier, auf ihn zu warten, bis er kommt. Und Jesus kommt bald. Bei seiner Rückkehr zu seinem Vater, das werden wir jetzt am Donnerstag daran gedenken, hat er seinen Jüngern über die Engel etwas ausrichten lassen. Ja, da standen sie auf dem Ölberg und waren total aus dem Häuschen, weil Jesus auf einmal in einer Wolke wegfuhr und auf einmal war er weg. Damit hat keiner so gerechnet. Und die kannten es, dass Jesus mal plötzlich irgendwo erscheint, aber dass er dann zack in einer Wolke weg und wie so ein Aufzug. Und die standen da, schauten in den Himmel. Und dann kommen die Engel und sagten, ey, ihr Männer von Galiläa, dieser Jesus, der jetzt von euch weg ist, der kommt genauso wieder. Er kommt genauso wieder. Geht in eure Stadt und wartet auf ihn. Sie waren erfreut und gingen, und wir warten bis heute. Aber ich habe heute auch schon gesagt, Jesus hält sein Wort. Jesus wird genauso wiederkommen, wie er von euch weggegangen ist, sagten diese Engel. Die Frage ist, wann?
Weiß nicht.
Wie? Genauso, wie er weggegangen ist. Was sollen wir tun? Sein Wort glauben und warten. Das ist unsere Aufgabe jetzt und hier. Auf der letzten Seite der Bibel, also nicht da, wo die Karten sind und Inhaltsverzeichnis, so, ne? Letzte Seite der Bibel, Offenbarung, Kapitel 22, lesen wir dreimal, dass Jesus sagt selber persönlich, ich werde bald wiederkommen. Offenbarung 22, Vers 7, Vers 12 und Vers 20. Im letzten Kapitel dreimal, ich komme bald. Ich bin einer, der Zahlen mag. Und ich schaue so ein bisschen auf die Zahlen. Und wenn ihr merkt, Vers 7, 7 Zahl der Vollkommenheit, Vers 12, Zahl des Bündnisses. Fragen sich alle, was bedeutet denn die Zahl 20? Zahl 20 steht für Verantwortung Gottes für die Menschen, für seine Schöpfung. Das ist nur so am Rande. Für mich hat es eine interessante Bedeutung, aber nur am Rande. Fakt ist, Jesus hat dreimal am Ende der Bibel uns versprochen, ich komme bald. Ich komme bald. Glaubt ihr nicht, dass er sein Wort halten wird? Und in Gesprächen mit anderen Christen, mit Geschwistern, die Jesus lieben, wurde oft gesagt, die Weltenuhr steht nicht mehr auf 5 vor 12. Und wir glauben nicht, dass sie eine Minute vor 12 steht. Es handelt sich um Sekunden, bis Jesus kommt. Bei diesem Wissen, ich komme bald, steht natürlich nicht, geht es nicht um die Tatsache, dass Jesus kommt, sondern um die Feststellung, dass wir auf ihn warten sollen. Wenn jemand sagt, ich komme bald, was macht man dann? Man bereitet sich vor. Wenn sich ein Besuch ankündigt, so ist es bei mir in der Familie, dann wird erstmal das ganze Haus aufgeräumt. Zumindest die untere Etage, wo die Gäste dann kommen. Man bekommt Besuch, man wartet. Jemand sagt, ich komme bald oder ich komme gleich, und dann wird alles motiviert, alles mobilisiert und losgelegt. Jesus sagt, er kommt bald. Mobilisierst du wirklich alles in deinem Leben, damit du bereit bist? Und damit nicht nur deine untere Etage des Lebens vorbereitet ist, sondern du komplett? Diese Bibelstellen, dieser Aufruf, ich komme bald, betont tatsächlich die Tatsache, dass wir auf Jesus Christus warten sollen. Das spricht unsere Verantwortung an. Verantwortung für mich selber, für Menschen um mich herum und für alle anderen. Das Wort warten in unserem Vers meint nicht einfach auf etwas warten, das vielleicht oder hoffentlich bald eintrifft, sondern es ist ein Warten mit Intensität. Ich warte intensiv auf jemanden, der versprochen hat, ich komme bald, und ich warte. Römer 8, Vers 19 spricht in diesem Zusammenhang von einem sehnlichen Ausharren, mit dem die Schöpfung auf etwas wartet. Mit äußerster Geduld, Standhaftigkeit auf Jesus Christus zu warten, bedeuten diese Worte immer wieder in anderen Bibelstellen. Römer 8, 25 schreibt Paulus, wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Geduld und mit Ausharren. Und immer wieder, wenn das Warten im Neuen Testament angesprochen wird, dann meint es meistens dieses im Zusammenhang, dass wir auf Jesus Christus warten. Fast alle Bibelstellen, wo das Wort vorkommt, bezieht sich darauf, auf das Kommen des Herrn. 1. Korinther 1, Vers 7, Hebräer 9, Vers 28. Oder es bezieht sich auf das Ergebnis
seines Kommens, wie in Römer 8, 19, 23, Galater 5, Vers 5. Und in dieser Bibelstelle, wo Paulus vom Bürgerrecht spricht, nennt Paulus ihn bei seinem vollen Titel. Er ist der Herr Jesus Christus. Johannes Kapitel 14 spricht Jesus von sich als ein Sohn des Vaters. Ja, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Ich als Sohn des Vaters, ich gehe dahin, bereite euch alles vor. Er spricht von sich als einen Sohn. Matthäus 25 spricht er von sich wie von einem Bräutigam, stellt sich als einen Bräutigam vor. Und in Offenbarung 22, Vers 17 sagt der Geist und die Braut, komm, sie warten auf ihn, auf diesen Bräutigam. Und hier in Philipper 3, Vers 20 formuliert Paulus es etwas anders. Er benutzt den vollen Titel und sagt, wir warten auf den Herrn Jesus Christus. Wir warten auf den Herrn, dem alle Herrschaft gehört. Wir warten auf den, dem wir hier auf der Erde dienen und für den wir brennen sollen. Und wir können brennen, ohne Burnout zu bekommen. Denn Jesus gibt uns diese Kraft. Wir warten auf dem, dem wir nachfolgen. Wir warten auf Jesus, den vollkommenen Menschen, der am Kreuz von Golgatha für uns litt, für uns starb und auferstanden ist. Jesus, sein Name als Mensch, bedeutet, der Herr ist Rettung, der Herr rettet. Und wir warten auf Christus, den erhöhten Menschensohn. Christus ist der Gesalbte Gottes. Und für mich stellt sich die Frage, ob ich wirklich mit solcher Sehnsucht Jesus erwarte, wie Paulus es hier schreibt. Und ohne Frage selber auch dies tat. Mit einer gewaltigen Sehnsucht auf Jesus gewartet und sich ihm vollkommen verschrieben hat. Dann ist eine Sache, von der Wahrheit seines Kommens zu wissen, das als zur Kenntnis zu nehmen und das zu unterscheiden, dass er kommt, um die Seinen zu sich zu holen. Wartest du wirklich auf Jesus Christus? Tatsächlich, dass er bald kommt? Und er kommt bald wieder, mit Sicherheit. Das hat er versprochen. Er kommt, um die Seinen, diejenigen, die das Bürgerrecht des Himmels für sich beanspruchen, nimmt sie in den Himmel zu seinem Vater. Bist du dabei? Eine ernsthafte Frage. Bist du nur ein Erdenbürger oder besitzt du das himmlische Bürgerrecht mit dem Siegel Gottes darauf? Vergeben für die Ewigkeit. Siegel Gottes. Ich wünsche es jedem von uns. Dir, der du heute hier bist und all den anderen, die vor dem Bildschirm sitzen, die Predigt mitverfolgen, noch später vielleicht das ansehen und anhören werden. Mein Appell ist wirklich, spiel nicht mit deiner Zukunft, sondern entscheide dich heute dafür, welches Bürgerrecht du besitzen willst. Denn Jesus kommt bald. Kennen, besitzen, erreichen. Das Ziel kennen, Bürgerrecht besitzen und die Herrlichkeit erreichen. Darum ging es heute. Ich wünsche dir heute die Begleitung dieser Gedanken, dass du darüber nachdenkst, was mein Ziel ist. Habe ich das Bürgerrecht? Besitze ich das Bürgerrecht? Und was tue ich auf dem Weg des Erreichens der Herrlichkeit? Stell dir die Frage nach deiner Zugehörigkeit und beantworte dir diese. Und ich wünsche uns jedem einen guten Lauf in Richtung Ewigkeit. Denn das Ende ist tatsächlich in Sicht. Es muss sich nichts mehr erfüllen, damit Jesus Christus für seine Gemeinde kommt und seine Gemeinde holt. Alle Prophezeiungen sind erfüllt. Das Einzige, was geblieben ist, Jesus muss kommen. Wann, wissen wir nicht. Nun ist Jesus am Zug und holt seine Gemeinde bald ab. Bist du bereit? Er kommt bald. Maranatha.
Jesus kommen. Amen. Lass noch beten. Treuer himmlischer Vater, ich bin dir so unendlich dankbar dafür, dass du mir ein neues Leben geschenkt hast. Ich bin dir so unendlich dankbar dafür, dass du deinen Sohn gegeben hast, der mich mit dir versöhnt hat, der mir ein neues Leben geschenkt hast, mir Vergebung gegeben hat und der mir ein Bürgerrecht zugesprochen hat. Und ich freue mich so riesig, bald dich zu sehen, Jesus. Mit dir zu quatschen, mit dir rumzulaufen, mich darüber zu freuen, Geschwister zu sehen, mit Adam und Mose zu sprechen. Und Gott, ich danke dir dafür, dass diese himmlische Herrlichkeit, diese Ewigkeit nicht nur eine Illusion unserer Fantasie ist, sondern etwas Reelles. Und wir werden es bald sehen. Und ich danke dir dafür. Und ich bitte dich nun, schenke uns Möglichkeiten, uns richtig darauf vorzubereiten. Die Verantwortung zu übernehmen und Menschen darauf anzusprechen, dass auch sie Möglichkeit haben, es fest mit dir zu machen, solange noch Zeit ist. Ich bitte dich, Jesus, dass du uns als Gemeinde hier vor Ort segnest und all die Christen, die sich treffen, um deinen heiligen Namen anzubeten. Und ich bitte dich um den Segen für diesen Tag, für deine Kinder, überall, die sich treffen, um dich groß zu machen. Segne du, Jesus. Amen. Amen.